Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Heike Bökenkötter, ich bin Mitglied der Chefredaktion. Und die Stimme in unserem heutigen Podcast, die kennen einige vielleicht schon, denn wir sprechen heute mit Jörg Schmid, der in den vergangenen Wochen auf Seenotrettungsmission im Mittelmeer unterwegs war und uns dort über die Erlebnisse an Bord auch auf dem Laufenden gehalten hat. Hallo Jörg, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo, freut mich nochmal dabei zu sein.
Ja, du warst jetzt gut 5 Wochen an Bord und bist nach dem Einsatz in den vergangenen Wochen jetzt wieder zu Hause angekommen. Und da wollen wir natürlich gerne nochmal eine kurze Bilanz mit dir ziehen. Erstmal nochmal die Frage, bist du denn gut wieder angekommen zu Hause?
Ich bin gut angekommen gestern Abend nach gut 24 Stunden Zugfahrt von Sizilien inklusive Nachtzug. Da weiß man wirklich, dass man gereist ist und ja, habe heute erstmal ausgeschlafen und starte jetzt wieder hier das Leben.
Sehr gut. Und wie fühlt es sich an, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben?
Der Boden ist das eine. Der fühlt sich gut an, endlich wieder Bewegungsradius zu haben. Auf einem Boot ist man ja einfach sehr räumlich eingeschränkt. Aber was sich natürlich auch verändert hat, ist einfach die Menschen. Sie waren ja 6 Wochen auch mit 29 Menschen der Crew gemeinsam unterwegs. Jetzt endlich wieder Familie, Freunde, fremde Menschen zu sehen. Und natürlich auch so die ganz normalen Alltagsprobleme, die sich jetzt hier wieder geben. Das ist schon einfach eine andere Welt. Da muss man sich erstmal wieder ein bisschen einfinden.
Das glaube ich gern. Wir haben ja so ein bisschen mitverfolgen dürfen, was ihr erlebt habt bei euren Einsätzen. Bist du denn schon überhaupt dazu gekommen, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten? Oder glaubst du, das wird erstmal noch eine Weile in Anspruch nehmen, bis das alles ein bisschen gesackt ist?
Ein bisschen hatte ich schon Zeit, darüber nachzudenken natürlich, vor allem auf der Fahrt von Genua zurück nach Sizilien. Das waren ja 4 Tage nach der letzten Anlandung der Geretteten und jetzt auch in der Fahrt und noch mit den Crewmitgliedern haben wir natürlich über alles gesprochen. Wir hatten Feedback-Talks mit der Organisation, mit SOS Humanity, auch ein psychologisches Debriefing. Da ist schon einiges angesprochen worden, aber ich denke, um das Ganze so richtig einzubetten und zu verstehen, da wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit vergehen.
Ja, wir wollen jetzt gerne nochmal mit dir auch so ein bisschen auf deine Tätigkeit an Bord zurückschauen. Du bist ja in der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin und warst eben als Arzt auf der Humanity One im Einsatz. Und du hast ja sicher bei euren Einsätzen ganz vielen Menschen helfen können, aber ihr habt natürlich auch große Herausforderungen zu bewältigen gehabt. Was war denn für dich in der Erinnerung vielleicht einer der eindrucksvollsten Momente, wenn es da überhaupt so einen Moment gibt?
Gut, das ist schwierig zu sagen. Es gibt Herausforderungen ganz verschiedener Art. Das eine ist natürlich das rein medizinische. Wir hatten doch auch 1, 2 wirklich kritische Fälle, wo wirklich alles gebraucht war, wo ich vielleicht sogar gerne mal einen Oberarzt dabei gehabt hätte, was natürlich nicht ging. Abgesehen vom rein medizinischen, vom akuten, dann aber auch das chronische. Also viele Dinge, mit denen ich mich natürlich nicht unbedingt auskenne. Ich bin kein Dermatologe. Ich schaue nicht regelmäßig in Ohren rein, bisher in meiner Weiterbildung. Aber das sind alles Dinge, die dort natürlich gebraucht werden und wo ich auch nicht mal schnell noch mir einen Rat holen kann. Und zum Dritten natürlich auch alles Zwischenmenschliche. Also wie kann ich den Menschen helfen, wenn es vielleicht auch keinen akuten medizinischen Handlungsbedarf gibt, sondern beispielsweise, wenn sie von Folter und Gewalt erzählen, was kann ich da als Arzt tun, neben dem einfach nur zuhören, vielleicht ihnen auch weiterzuhelfen, dass ihnen an Land geholfen werden kann, mit beispielsweise einem psychologischen Follow-up. Und ja, eine Situation war auch besonders schwierig, die selektive Disembarkation, also wo wir von der italienischen Behörde die Aufforderung bekommen haben, bei der zweiten Rettung 70 Menschen auszuwählen, die übergeben sollten. Das war besonders schwierig, weil wir zu dem Zeitpunkt, das hatte ich ja berichtet, keine Informationen über die Menschen haben. Und das war einfach im Team, auch im medizinischen und im Care-Team, eine riesige Herausforderung für uns, zwischenmenschlich das zu lösen. Da gibt es keine SOP dafür, da kann man nicht drauf vorbereitet werden. Das sind einfach Dinge, die dann im Moment geklärt werden müssen.
Und wie seid ihr denn da vorgegangen? Magst du noch mal kurz schildern, in welchen Schritten ihr dann tatsächlich versucht habt, diese Auswahl zu treffen?
Ja, wir haben uns aufgeteilt, die Nurse, also die Krankenpflegerin und ich, wir haben zusammen versucht, die medizinischen Fälle zu sichten, die wir teilweise schon am Abend zuvor, als die Menschen zu uns an Bord gekommen sind, gefleckt haben. Das heißt, wir verteilen da Armbänder in verschiedenen Farben und bei Menschen, die wir auf jeden Fall sehen wollen, wo wir schon direkt optisch sehen, da ist irgendein Behandlungsbedarf, die kriegen ein bestimmtes Armband in der Farbe. Die Menschen haben wir versucht zu finden und gleichzeitig haben die anderen aus dem Care-Team, die Hebamme vor allem und die Psychologin versucht, Familienkonstellationen rauszufinden. Die sind also zu den Frauen gegangen, wenn man ein Women's Shelter, also ein Ort, wo nur Frauen und Kinder rein dürfen, haben versucht, dort herauszufinden, wer da mit wem unterwegs ist, sodass wir nachher auf irgendeine Art und Weise eine Gruppe von 70 Menschen zusammenkriegen, wo wir so wenig wie möglich auch Familien trennen müssen, weil natürlich können wir in der kurzen Zeit nicht alle Familienkonstellationen herausfinden, wo wir dann also es schaffen oder geschafft haben, 70 Menschen auszusuchen, die zum einen medizinisch vulnerabel sind, aber auch Frauen und Kinder haben wir versucht zusammenzufinden und natürlich auch die Familienkonstellation zu berücksichtigen. Und das war wirklich nicht einfach.
Vielleicht kurz nochmal zur Erinnerung. Es gibt natürlich die Sprachbarriere. Wie hat das vor Ort funktioniert? Mhm. Und ihr hattet ja, glaube ich, auch Dolmetscher an Bord, um euch überhaupt verständigen zu können oder zumindest Crewmitglieder, die einige Sprachen sprechen.
Genau, wir haben den Cultural Mediator. Das ist eine Person, die zum einen übersetzt, das ist meistens Arabisch auf jeden Fall, also ein Muttersprachler Arabisch, der auch oft einige anderen Sprachen spricht. Und jetzt beim zweiten Einsatz war es so, dass wir 12 verschiedene Nationen an Bord hatten und auch einige Sprachen, die von uns und auch der Cultural Mediator keiner gesprochen hatte. Also beispielsweise Bangladesch, Bangla oder Tigrini aus Eritrea und Äthiopien. Das sind Sprachen, die natürlich bei uns keiner spricht. Da sind wir dann darauf angewiesen, dass es unter den geretteten Menschen gibt, die Englisch sprechen und die bereit sind, auch zu übersetzen. Das funktioniert meistens ganz gut. Wir haben dann auch die Möglichkeit, über eine App eine Übersetzerin, Übersetzer zuschalten zu lassen. Das nutzen wir zum Glück bisher noch nicht nutzen, aber wir kriegen es schon irgendwie immer hin, die Menschen zu erreichen.
Ja, bestimmt nicht einfach, aber klingt wirklich herausfordernd und sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal zu den Einsätzen zurück, bei denen ihr auch mit Notfällen zu tun hattet. Ich erinnere mich, dass du von der ersten Rettung erzählt hast und da sah es im ersten Moment eigentlich nicht so aus, dass es dringliche Notfälle unter den Geretteten gibt und ihr konntet die Menschen nach und nach versorgen, die Bordklinik dann für alle öffnen. Aber dann gab es eben doch einen Mann mit Symptomen, die auf einen Herzinfarkt hingedeutet haben. Kannst du uns diese Situation nochmal ein bisschen schildern, wie ihr da vorgegangen seid?
Ja, kann ich gerne versuchen. Ich muss nur gleich auch vorwegschicken, dass ich natürlich nicht im Detail über den Fall berichten kann, aus Gründen des Datenschutzes und auch der Schweigepflicht. Im Grund war es so, dass der Patient eben mit den typischen Symptomkonstellationen zu uns gekommen ist und wir haben EKG an Bord. Wir haben sogar einen Troponin-Schnelltest. Ich habe ein Echo gemacht. Und alles das war im Endeffekt von der Symptomatik und von der Befundung grenzwertig, sodass ich ein hochsensitives Troponin gebraucht habe. Das haben wir nicht. Und deswegen haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir diesen Patienten in die Klinik bringen müssen, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt keinen sicheren Ausschluss von einem kardialen Geschehen, also von einem Lokalinfarkt machen konnten. Der Patient war zu diesem Zeitpunkt noch stabil, aber wir haben sehr lange abgewogen, im Team das Ganze besprochen und sind dann einfach zu dem Schluss gekommen, dass wir die Versorgung, die Diagnostik und dann gegebenenfalls auch die Therapie an Bord nicht gewährleisten können. Und genau dafür sind ja auch die medizinischen Evakuierungen dann da, dass die Menschen an Land gebracht werden können. Idealerweise für uns müsste man sagen, wäre es ja, wenn alle Menschen an Land gehen können. Das zeigt es ja. Wir hätten alle Menschen in Sizilien oder nach Lampedusa bringen können. Das wird uns aber verwehrt von den italienischen Behörden. Deswegen nehmen die meistens nur die medizinischen Notfälle und mit den anderen Geretteten müssen wir dann, weil schon sehr weit entfernte Häfen anfahren.
Man stellt sich das trotzdem ein Stück weit frustrierend vor, wenn man in der Situation ist, in der man zu Hause in der Klinik tatsächlich alles sofort zur Hand hätte und auf die Symptome entsprechend reagieren könnte, eine weitere Diagnostik einleiten könnte oder gegebenenfalls auch eine Therapie. Gab es diesen Moment noch an Bord, dass du dachtest, Mensch, eigentlich ist es jetzt echt schade, dass wir nicht mehr Möglichkeiten haben? Oder war das für euch von Anfang an so klar, dass ihr eben dann ganz sachlich diesen Schritt der Evakuierung gehen müsst?
Ja, darauf haben wir uns eingestellt, dass wir begrenzte Ressourcen haben. Das macht das Ganze aus. Deswegen bereiten wir uns ja auch auf diese begrenzten Ressourcen vor. Das heißt, die Klinik an sich, also die Symptomatik, steht viel mehr im Vordergrund als die apparative Diagnostik. Von dem her habe ich da jetzt nicht groß damit gehadert, dass wir nicht weitermachen können. Es ist natürlich schade, vor allem hätte mich natürlich auch interessiert, was rausgekommen wäre, auch bei anderen PatientInnen, die wir evakuiert haben oder die wir auch ins Krankenhaus danach geschickt haben. Aber wir arbeiten mit dem, was wir haben und das funktioniert trotzdem gut. Das ist eine Medizin, die absolut ihren Stellenwert hat. Das ist nicht so, dass wir da so massiv eingeschränkt sind, dass wir sagen, wir können die Patienten gar nicht versorgen. Aber es ist eben nicht die moderne Hochleistungsmedizin, die wir in den Kliniken in Deutschland haben.
Und dann gibt es eben in solchen Situationen die Möglichkeit der medizinischen Evakuierung, wenn man da mit den Behörden eine Übereinkunft gefunden hat. Wie seid ihr in diesen Fällen dann konkret vorgegangen, um Patienten vielleicht vorzubereiten? Denn man stellt sich vor, wenn ein Patient in so einer Notfallsituation ist, ist es ja auch gar nicht so leicht, beim Transport entsprechend alles zu beachten, was dann eigentlich vielleicht notwendig ist.
Da passiert vieles gleichzeitig. Wir haben natürlich erstmal den Patienten stabilisiert und dann bin ich auf die Brücke gegangen, habe erstmal einen Bericht mitgebracht und dann muss das Ganze offiziell kommuniziert werden. Da ist der Kapitän mit involviert, die Offiziere. Und dann ist es so, dass wir erstmal ein telemedizinisches Konsil bei den italienischen Behörden einholen. Das ist eine Stelle in Italien, die praktisch dafür da ist, bei Seenotfällen, bei medizinischen Seenotfällen zu helfen. Dort habe ich den Fall geschildert über Satellitentelefon. Auch sehr aufregender Moment. Und sie haben dann bestätigt, dass sie praktisch eine Evakuierung befürworten. Dann haben wir uns mit der italienischen Gesundheitsbehörde, meine ich, ist es, auseinandergesetzt und die haben dann praktisch mit der italienischen Küstenwache zusammen das Ganze logistisch organisiert. Und bei unserer zweiten medizinischen Evakuierung hatten wir das Problem, dass es Stunden gedauert hat, weil sich Italien und Malta die Verantwortung hin und her geschoben haben und sich niemand richtig verantwortlich gefühlt hat, während der Patient, der wirklich in dem Moment intensivpflichtig wurde, bei uns lag und das Ganze einfach um Stunden verzögert wurde. Dann irgendwann haben wir die Bestätigung bekommen, dass ein Boot der Küstenwache von Italien aus unterwegs ist. Die kommen dann bei uns alongside, heißt es, also die kommen seitlich an unser Boot ran und dann müssen wir den Patienten aufs andere Schiff bringen. Und das war in dem Fall gar nicht so einfach, weil das liegend geschehen ist, also in einer harten Trage. Wir haben dann eine kleine Vorrichtung mit einem Seil und einer Winde, wo wir den Patienten praktisch in einer harten Trage aufs andere Schiff bringen können. Aber bei Wellengang ist natürlich absolut hochriskant, wenn der Patient dort praktisch, wenn die Tage umkippt oder irgendwas passiert und er im Wasser landet, wäre das eine Katastrophe. Deswegen ist es ein Moment, wo alle mithelfen, wo alle hochkonzentriert sind. Und das hat zum Glück dann auch sehr gut funktioniert. Und dann sind die italienischen Küstenwache praktisch mit dem Boot nach Lampedusa gefahren und haben den Patienten dort stabilisiert. Und ja, leider wussten wir dann nicht und konnten auch nicht rausfinden, wie es weitergeht. Die Behörden haben nicht auf unsere Mails reagiert und wir haben da leider keinen direkten Kontakt.
Okay. Ihr hattet aber neben den Notfällen natürlich auch die, ich sag mal, alltägliche medizinische Versorgung, wie weit man da auch immer von alltäglich sprechen kann. Aber ihr habt ja die Bordklinik dann auch für alle Geretteten zum Teil geöffnet, sodass alle mit ihren Anliegen und Problemen, natürlich zuerst die chronisch Erkrankten, vorbeikommen konnten. Du hattest eben schon so ein bisschen erzählt, was da typische Fälle waren, typische Dinge, mit denen ihr zu tun hattet. Magst du noch mal ein bisschen erzählen, was so die Haupterkrankungen, Symptome, Problemlagen waren, mit denen die Patienten zu euch gekommen sind?
Ja, gerne. Also wir haben bei der ersten Essensverteilung ein kleines medizinisches Screening gemacht. Da messen wir die Temperatur. Wir fragen nach Juckreiz, nach Husten, nach sonstigen Erkrankungen. Und dann haben wir die PatientInnen teilweise auch direkt angesprochen und gesagt, hey, komm doch morgen mal vorbei in die Klinik. Und das waren dann bei 200 Menschen, die wir dann noch an Bord hatten, nach der selektiven Disembarkation immer noch eben sehr viele Menschen dafür, dass wir eine kleine Klinik haben. Wir haben uns dann so organisiert, dass meine Kollegin, die Krankenschwester, draußen war und dort eine kleine Triage gemacht hat, also geschaut hat, wer braucht wirklich dringend eine Consultation, also eine längere Sprechstunde sozusagen in der Klinik und was kann vielleicht auch draußen behandelt werden. Wir haben sehr viele Hauterkrankungen, Hautinfektionen, Juckreiz, was natürlich symptomatisch lokal behandelt werden kann. Aber dann auch sehr vieles, was einfach ein bisschen länger Zeit braucht, wo vielleicht ein Ultraschall notwendig ist, Bauchschmerzen beispielsweise. Aber alles Chronische, was wir uns auch kennen, Rückenschmerzen, vieles, was auf Unfälle zurückzuführen ist oder auch auf Gewalt und Folter, was aber nie behandelt wurde, wo wir zumindest bezeugen können, wo uns Narben gezeigt werden beispielsweise und die Geschichten dazu erzählt werden, wo wir zumindest bezeugen können, ja, das ist so, das passt sozusagen aus medizinischer Sicht. Wir machen keine kompletten Folter-Reports. Das können wir nicht leisten in dem Setting, das wir haben. Und ja, wenn wir Frauen und Kinder an Bord haben, dann kümmert sich vor allem die Hebamme um diese. Da werde ich dann nur dazu gerufen, wenn es wirklich sein muss, weil gerade auch in anderen Kulturkreisen mit muslimischem Hintergrund natürlich es gern gesehen wird, wenn eine weibliche Person die Untersuchungen macht. Das konnten wir zum Glück gewährleisten. Und ja, so haben wir uns durch die Tage gearbeitet und natürlich immer die Waage versucht zu halten zwischen so gut wie es geht auch schnell zu arbeiten, damit wir so viele Menschen wirklich sehen können, aber uns auch Zeit zu nehmen und die Menschen wirklich im Ganzen zu sehen. Also nicht nur die Erkrankung oder die Haut oder den Husten, sondern auch wirklich zu sehen, wer sitzt da gerade vor mir? Was hat dieser Mensch erlebt? Wie kommt es zu dieser Symptomatik? Und was braucht er jetzt wirklich? Braucht er wirklich nur ein Schmerzmittel oder braucht er vielleicht eine Überweisung? Braucht er vielleicht eine bessere Wohnsituation an Land. Und das alles macht diese Arbeit auch so besonders und so nahe auch an der Allgemeinmedizin.
Hast du denn das Gefühl gehabt, bei jetzt den medizinischen Themen tatsächlich, dass du im Laufe deiner Ausbildung darauf schon bereits gut vorbereitet warst? Oder hat es da auch Fälle gegeben, wo du tatsächlich das Gefühl hattest, hey, das hatte ich jetzt so noch gar nicht in meiner Ausbildung und da wäre es jetzt tatsächlich gut, wenn eigentlich nochmal ein ausgebildeter Facharzt nochmal mit drauf gucken würde?
Ja, bei einigen habe ich mir gewünscht, dass noch ein Facharzt mit draufschaut. Zum Beispiel alles, was die Zahnheilkunde angeht, da habe ich natürlich sehr wenig Erfahrung. Dafür kann ich dann einfach nur Überweisungen schreiben und Arztbriefe entlandet in der Hoffnung, dass die Patientinnen und Patienten dann schnell dort gesehen werden. Das meiste, muss ich aber sagen, konnte ich gut einschätzen. Also ich habe Innere gesehen, ich habe Chirurgie gesehen und natürlich das Medizinstudium, alle anderen Fächer auch. Ich kann in Ohren reingucken, ich kann Ultraschall machen und damit deckt man schon wirklich das Allermeiste ab. Vieles habe ich mir natürlich auch selber beigebracht, weil ich auch schon eigentlich seit dem Studium wusste, dass mich die Arbeit potenziell interessiert, humanitäre Arbeit, Arbeit mit Geflüchteten, Arbeit in Low-Resource-Settings. Deswegen habe ich schon immer drauf gepocht, wo auch immer es ging, mir extra Wissen anzueignen, Untersuchungsmethoden, wenn ich beispielsweise kein Röntgengerät zur Verfügung habe oder auch kein Labordiagnostik. Also was kann man da machen? Wie weit geht der klinische Blick? Und auch mit der Erfahrung aus Samos, wo ich vor einigen Jahren gearbeitet habe, habe ich mir seitdem praktisch immer diese Skills versucht drauf zu schaffen, um da so gut wie es geht in dem Setting zu arbeiten.
Ja, spannend. Und jetzt geht es dann so langsam zurück in den ganz normalen Alltag hier in Deutschland. Wie ist das für dich, in diesen Alltag zurückzukehren, gerade auch im Job, wo ja ein ganz anderes Setting, ein ganz anderer Arbeitsalltag herrscht? Freust du dich eher darauf oder ist es eher noch ein komisches Gefühl?
Es ist aktuell noch eher komisch. Gerade auch bei der Rückfahrt habe ich einfach gemerkt, wie diese Erfahrung einen verändert im Blick auf Probleme, im Blick auf das, was man als problematisch oder als verändernswert empfindet. Ich, ganz konkret beispielsweise, war der Zug überbucht und Menschen haben sich wirklich dramatisch gestritten, wer jetzt wo sitzen darf am Fenster. Und es ist im Moment einfach nicht in meinem Kopf reingegangen, wie man sich wegen sowas so aufregen kann. Und ich glaube, das ist aber ein Prozess.
Das scheint sehr klein.
Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, was oft passiert, wenn man in solchen Settings war. Und natürlich ist Leid relativ und Menschen dürfen sich aufregen, wenn sie nicht am Fenster sitzen können. Aber das wieder zu integrieren und da wieder auf das Maß und auf das Level zu kommen, das bei uns einfach herrscht, das wird sicher noch einige Tage dauern. Wohingegen ich mich schon wieder auf die Klinik freue, einfach wieder in einem Team zu arbeiten, in einem Setting, wo eben die Hochleistungsmedizin möglich ist, wo alles machbar ist und da eben auch meine Erfahrung wieder zu erweitern. Also ich bin natürlich jetzt wieder hungrig auf neues Wissen, auf neue Skills. Und nach jedem Einsatz weiß ich umso mehr, was ich noch brauche, was ich noch lernen will, um mich da noch zu professionalisieren, um noch bessere Medizin machen zu können, wenn ich dann eben nicht die ganzen Backups habe.
Jetzt hören uns ja vielleicht auch einige Kolleginnen und Kollegen von dir zu, die sich auch schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, vielleicht bei so einer Mission dabei zu sein, sich für so eine Rettungsmission zu melden. Was würdest du diesen Kolleginnen und Kollegen vielleicht mitgeben, die jetzt gerade genau überlegen, ob das was für sie sein könnte?
Informiert euch erstmal einfach auf den Homepages, beispielsweise bei SS Humanity, wie sowas abläuft. Da gibt es super viele Berichte, Videos. Es gibt auch auf YouTube Dokumentationen über das Ganze, ob man sich das dort vorstellen kann. Ist es was für mich, lang weg zu sein, wenig zu schlafen, in vielleicht auch schwierigen Teams zu arbeiten, mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu arbeiten. Und wenn ja, dann kann ich nur jedem empfehlen, da einfach reinzugehen, reinzuschnuppern, klein anzufangen. Ich habe versucht, beispielsweise im Studium in der Entwicklungszusammenarbeit mit NGOs zu arbeiten und habe da erste Erfahrungen sammeln dürfen. Und dann mit kleinen Schritten, praktisch bin ich immer größer, sind die Schritte größer geworden, bis ich dann eben bereit war, mich auch bei einer Seenotrettung zu engagieren. Sprecht mit Leuten, die ihr gut findet. Also ich habe zum Beispiel auch immer versucht, den Kontakt zu finden mit Menschen, die ich inspirierend fand, deren Geschichte ich toll fand und einfach gefragt, wie hast du das gemacht, wie bist du da hingekommen, welche Wege, welche Seminare, welche Workshops, welche Zusatzbezeichnungen sind wichtig. Und so kann man immer mehr eine Idee davon bekommen, wie so ein Lebensweg aussehen kann und wie das Skillset aussieht von einem Arzt, einer Ärztin oder auch allen anderen Gesundheitsberufen, die im humanitären Setting arbeiten wollen.
Und wie geht es für dich selbst weiter? Kannst du dir vorstellen, wieder bei einer Seenotrettungsmission dabei zu sein? Also gibt es eine Rückkehr für dich auf die Humanity One oder ein anderes Schiff?
Absolut. Ich fand die Arbeit sehr besonders und das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. Ich weiß, dass es nichts ist, was ich alle paar Wochen oder Monate machen kann, allein schon, weil es auch freiwillige Arbeit ist. Ich brauche dafür 6 Wochen frei, in denen ich auch kein Geld verdienen kann. Deshalb geht es jetzt erstmal gar nicht so oft, aber ich bin auf jeden Fall bereit, das wieder zu tun und hoffe, dass ich eben bei jedem Einsatz wieder noch mehr Erfahrung, noch mehr Skills mitbringen kann. Und Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannender Weg. Ich habe mich auch gestern noch mit einigen anderen unterhalten auf der Rückreise, die das schon sehr lange machen. Und die humanitäre Arbeit ist ein sehr besonderes Feld, gerade wenn man dann auch längere Missionen von 6, 9, 12 Monaten macht. Das muss man, glaube ich, wollen. Das ist wirklich eine Entscheidung fürs Leben, weil das auch nicht unbedingt mit Familien und Freunden immer in Einklang zu bringen ist. Das muss man sich ganz klar machen. Aber es gibt meistens Wege, und das ist auch was, was ich im Leben gelernt habe, wenn man auf irgendwas Lust hat und es wirklich will, dann findet man oft auch einen Weg dahin. Und wenn man mutig genug ist, dann auch die Entscheidung, die Möglichkeiten am Job zu packen, die sich anbieten, dann kann man doch sehr, sehr viel machen.
Ja, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast in den letzten Wochen, dass wir da so viele Eindrücke gewinnen konnten, auch von deiner Zeit an Bord. Wir danken dir sehr herzlich, wünschen dir für deinen weiteren Weg erstmal alles Gute und ja, vielleicht hört man sich ja mal wieder.
Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr dabei wart.
Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Ärztetag.